Ja, zunächst möchte ich eine Berufung aussprechen. Wenn ein ehemaliger Ältester oder ein aktiver Ältester eine Lutherbibel dabei hat, darf er gleich das Abendmahl leiten, weil das, glaube ich, nicht so gut ist, wenn ich das mache. Also geht in euch und überlegt, ob ihr es seid. Wie gesagt, sollte ein Ältester oder ehemaliger Ältester jetzt eine Lutherbibel dabei haben, ist er hiermit berufen. Das ist nicht schwer, 1. Korinther 11 lesen können wir alle. So, also, gut, weil ich glaube, dass ich fürchte, dass ich da über das Ganze rüber huste und das wäre nicht so schön. Deswegen. Ja, heute, wir haben es schon gehört, ist der Bund Gottes mit Noah der vorgeschlagene Predigttext. Am bekanntesten dürfte uns bis heute dessen Bundeszeichen sein, der Regenbogen. So, und da haben wir mal einen ganz besonderen Regenbogen. Das Bild wurde gestern veröffentlicht und jetzt müsste ich eigentlich Min fragen, ob es sich dabei um eine Frau oder um einen Mann handelt. Um Geshuang Shen, weiblich oder männlich? Eine Frau oder ein Mann? Geshuang Shen. Also ich kann es nicht zuordnen, jedenfalls ist dieses Bild veröffentlicht worden. Das ist aus China, sonst würde ich Min nicht fragen. Und es wurde veröffentlicht als das Wetterfoto des Jahres 2025. Es zeigt einen Regenbogenring, also die seltene vollständigen Kreisregenbogen, der sich nur aus hoher Höhe betrachten lässt. So wie auf diesem Drohnenfoto aus China, aufgenommen von, ich vermute, einer Fotografin mit dem Namen, den ihr da eingeblendet seht, über dem Lugusee in der Provinz Hunan, in der Hoffnung, dass das soweit stimmt. So, in 500 Meter Höhe nimmt die Fotodrohne einen vierfarbigen Regenbogenring auf, in dessen Mitte eine Insel, eine kleine Insel liegt. Es ist ein ganz seltener Anblick, denn normalerweise bleibt die untere Hälfte des Bogens Betrachtern am Boden verborgen. Also wenn wir auf der Erde stehen, können wir immer nur die Hälfte sehen. Doch von oben, mit der Sonne im Rücken und dem Regen von vorn, ist es möglich, den gesamten Kreis zu sehen und zu fotografieren. Also, das ist nicht umsonst das Wetterfoto des Jahres 2025 geworden. So viel zum Siegerbild des Wettbewerbs der britischen Royal Meteorological Society. Unsere Regenbogen sind nicht ganz so spektakulär, aber auch ganz schön. Und damit kommen wir zu Regenbögen bei uns, hier in der Region. Genau, da sieht man das, das ist über dem Saterland, das war im Sommer dieses Jahres. Dann gehen wir mal weiter in den Herbst. Da war bei uns über dem Haus, jetzt im Herbst, ein Regenbogen. Und schließlich, den lassen wir dann auch stehen, weil ich glaube, der ist am besten zu sehen. Der nächste, ja. Das ist ein Regenbogen, das ist schon ein bisschen älter, das Bild aus dem Winter, hier über der Gemeinde. Das darf gerne stehen bleiben. Ja, jeder Regenbogen ist ein sichtbares Zeichen der Hoffnung und der Treue Gottes. Und damit möchte ich zum Predigttext kommen. Ich habe mal kurz geguckt, wie wir besetzt sind. Und da wir oben auf der Empore ganz gut besetzt sind, gibt es jetzt die Basisbibel. Die ist mir ehrlich gesagt bei Noah auch nicht so ganz vertraut, aber irgendwie hatte ich mir hier markiert, wo ich loslegen wollte. Genau, da wollte ich loslegen. Ich lese nicht den ganzen Text, wer sich in der Bibel auskennt, weiß, die Sintflutgeschichte wird recht ausführlich erzählt, nämlich über nicht weniger als 4 Kapitel und ich lese aus Kapitel 8 und Kapitel 9, nämlich dann, wenn ja, das Ganze zu seinem Ende kommt, sie wieder aus der Arche treten können und Gott einen Bund mit Noah und damit mit den Menschen schließt. Ich starte in Kapitel 8, Vers 15, erstes Buch Mose. Da sagte Gott zu Noah, geh aus der Arche hinaus, zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und den Frauen deiner Söhne. Nimm all die Tiere mit hinaus, die bei dir sind, die Vögel, das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht. Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln, sie sollen fruchtbar sein und sich auf der Erde vermehren. Da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dann kamen alle Tiere, alles was kriecht und alle Vögel. Alles, was sich auf der Erde regt, zog nach Arten geordnet aus der Arche hinaus. Noah baute einen Altar für den Herrn. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch stimmte den Herrn gnädig und er sagte zu sich selbst: Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Und jetzt aus Kapitel 9 ab Vers 8. Dann sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen und allen Lebewesen bei euch, den Vögeln, dem Vieh und den wilden Tieren. Ich schließe ihn mit allen, die aus der Arche kamen, mit allen Lebewesen auf Erden. Ich werde meinen Bund mit euch schließen. Nie wieder soll eine Sintflut alles Leben ausrotten, nie wieder soll eine Sintflut die Erde vernichten. Weiter sagte Gott: Ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Wenn ich Wolken über die Erde aufziehen lasse, erscheint der Bogen am Himmel. Dann denke ich an meinen Bund mit euch und mit allen Lebewesen. Nie wieder soll das Wasser zur Sintflut werden, um alles Leben zu vernichten. Der Bogen wird in den Wolken stehen. Wenn ich ihn sehe, denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen, mit allem, was auf der Erde lebt. Gott sagte zu Noah: Dieser Bogen ist das Zeichen des Bundes, den ich mit allen Lebewesen auf Erden geschlossen habe. Unterm Regenbogen. Der Bund Gottes mit Noah ist ein Bund Gottes mit allem Lebenden, solange die Erde steht. Schauen wir also zunächst einmal auf den neuen Anfang. Der neue Anfang. Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns erzählt, wie alles anfing. Gott erschuf die Welt und erschuf uns Menschen. Die gesamte Schöpfung und wir Menschen sind ein Gedanke Gottes. Er hat uns zur Gemeinschaft untereinander und mit ihm geschaffen. Doch die geheimnisvollen Geschichten, die uns nach der Schöpfung erzählt werden, machen überdeutlich, die ungestörte Gemeinschaft war schnell zerbrochen. Zunächst der Sündenfall, dann der Brudermord, die Macht des Bösen bestimmte das Miteinander der Menschen. Deshalb kam Gott, so wird uns vor der Sintflut erzählt, zu folgendem Beschluss: Mit diesen Menschen kann und will ich nicht mehr. Der Menschen Bosheit war groß. Ich will sie verderben mit der Erde. Das Wasser, das am Anfang der Schöpfung in seine Grenzen gewiesen worden war, sollte nun alles zerstören. Doch Noah fand Gnade vor dem Herrn. So war der Gerichtsbeschluss das eine Signal, die Anweisung zum Bau der Arche an Noah das andere. War das nicht ein Widerspruch? Die Arche entstand, dass die Wasser kamen, alles Leben wurde vernichtet. Nur Noah und die Seinen sowie die Tiere bei ihnen überlebten die unbeschreibliche Katastrophe. Wie würde es weitergehen? Die Initiative geht auch jetzt von Gott aus. Er gibt Noah die Anweisung, mit seiner Familie und allen Tieren die Arche zu verlassen. In der vom Gericht gezeichneten Welt will Gott einen neuen Anfang. Er ordnet ihn an. Ein neuer Weg für die Menschen und die ganze Schöpfung tut sich auf. Ein Neuanfang, als alles schon zu Ende scheint. Wir können sagen, dass genau das dem Wesen Gottes entspricht. Wir finden in der Bibel viele solcher Neuanfänge. Das Volk Israel verfiel dem Gericht Gottes und musste in die babylonische Gefangenschaft, doch nach circa 70 Jahren die Heimkehr. Oder wir denken an König David. Nach der furchtbaren Schuld durch Mord und Ehebruch, Gottes Weg geht weiter mit ihm. Der Heiland der Welt kommt später aus dem Hause David. Oder auch im Neuen Testament, ein Petrus verleugnet seinen Herrn, doch der Auferstandene nimmt ihn neu in seinen Dienst. Die Bibel ist also ein Buch mit Berichten von lauter Neuanfängen. So war der lebendige Gott und so ist er auch noch heute. Denn auch im Blick auf unseren persönlichen Weg und Glauben gilt dies. Er spricht uns immer wieder neu an. Schuld, Gericht, Irrwege, sie haben nicht das letzte Wort. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Weil er seinem Volk und auch mit uns immer wieder anfängt, können wir morgen noch Christen sein. Denn der Neuanfang aller Neuanfänge war und ist das Kommen Jesu zur Rettung für unsere Welt. Und damit möchte ich hinweisen darauf, dass hier an dieser Stelle im 1. Mose 9 der erste Altar errichtet wird. Nach dem Auszug wird uns sofort eine deutliche Reaktion des Noah berichtet. Noah baute dem Herrn einen Altar. Erstmals taucht hier in der Bibel ein Altar auf. Zwar hatten auch Kain und Abel bereits geopfert, aber das Stichwort Altar war bislang nicht gefallen. Das Tun des Noah ist ein Signal des Staunens und der Dankbarkeit. Und es unterstreicht zugleich, der Mensch nach der Sintflut braucht den Kontakt zum lebendigen Gott. Deshalb gehören Altäre zu dem weiteren Weg des Volkes Gottes. Wir denken daran, wie Abraham auf seiner Wanderschaft immer wieder Altäre errichtete und das Gespräch mit Gott suchte. Wir denken an den Tempel in Jerusalem mit den andauernden Opfer- und Gebetsgottesdiensten dort. Und auch in den anderen Religionen finden wir sie als Zeichen der Sehnsucht nach einem Halt, nach einem Gegenüber. In diesem Sinne hat viel später der Apostel Paulus auf die vielen Altäre in Athen reagiert. Als christliche Gemeinde leben wir nicht mehr mit einem Altar aus Steinen, sondern wir bekennen, auch wir haben einen Altar, das ist Christus für uns geopfert. So schreibt es der Hebräerbrief in Hebräer 13, auch wir haben einen Altar, das ist Christus für uns geopfert. Der erste Altar damals bei Noah war schon ein Fingerzeig auf den Herrn, der die Sünden der Welt getragen und den Tod überwunden hat. Ihm gilt unser Dank, bei ihm bekommen wir neue Kraft. Er schenkt uns Vergebung, sodass wir weiterhin auf dem Weg des Glaubens unterwegs sein können. Ja, ich habe noch zwei Punkte und die wollen wir dann auch noch. Und zwar tut sich hier ja in diesem Text auch ein altes Problem auf. Und das ist eigentlich ganz interessant, einmal zu sehen, wie sich die Geschichte der Sintflut entwickelt von Kapitel 6 bis zum Kapitel 9. Vor der Sintflut war die Diagnose Gottes über den Menschen eindeutig. Der Herr sah, dass das Dichten und Trachten ihres Herzens immer da böse war. Das führte zum Gericht. Und jetzt in der Stunde des Neuanfangs ist der Satz unverändert. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also ist der Befund unverändert. Wer will, kann gegen diese Beschreibung des Menschen protestieren. Denn es gibt doch auch viel Gutes und Schönes von Menschen. Unzählige Beispiele können wir nennen, wo Menschen Gutes getan haben. Und der Wochenspruch ermahnt uns ja auch, das Gute zu tun. Wenn wir nur denken an die Gabe der Medizin. Aber die Diagnose von damals ist auch heute noch wahr. Das heißt, sie prägt die Welt und das menschliche Leben. Durch alles geht dieser Riss. Die Macht der Sünde begleitet die Erde und die Menschen für alle Zeiten. Darf man es so sagen, die Diagnose hat sich nicht geändert. Gott ändert seine Strategie. Er wagt eine ganz andere Therapie. Und damit kommen wir zum letzten, zur bewahrenden Gnade. Gott hat sich nicht geändert. Was war uns in Kapitel 6, das Gerichtsurteil, berichtet worden, so wird dieser Vernichtungsbeschluss von Gott selbst wieder aufgehoben. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, ihr wisst es, Sommer und Winter und so weiter. Klar, die Erde wird nicht ewig sein, aber hier und jetzt, bis zum großen Tag der Zukunft Gottes, gilt die bewährende Gnade. Die Jahreszeiten, die Vorgänge in der Natur, der Wechsel von Tag und Nacht, sie sind Belege dafür, sie sind ein Signal für die bewahrende Ordnung Gottes. So schützt und bewahrt er die Erde vor dem Chaos. Wenn in diesen Wochen die Tage kürzer werden, wenn Herbststürme über unser Land gehen, wenn der Winter näher rückt, dann sind das alles verborgene Hinweise auf Gottes Gnade. Er hat Geduld mit uns, mit der Schöpfung und auch mit seinen Kirchen weltweit. So schloss Gott damals mit Noah und der kommenden Menschheit einen Bund. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch der erste Bundesschluss in der Bibel. Und neben das Bundeswort tritt als Bundeszeichen der Regenbogen. Der Bogen steht in der hebräischen Sprache für eine Waffe. Verhältnismäßig ausführlich beschreibt Gott Noah gegenüber dieses besondere, eigenartige Geschenk. Wenn die Wasser scheinbar wieder über die Menschheit hereinbrechen werden, dann macht der Regenbogen für alle deutlich, Gott hat den Kriegsbogen aus der Hand gelegt. Das Zeichen dieses Bundes, der Regenbogen am Himmel, das ist ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen der Hoffnung. In der christlichen Auslegung des Regenbogens ist er gerne wie folgt verstanden worden. Und zwar unter drei Stichworten. Er ist zum einen ein Zeichen der Treue Gottes, also der unverbrüchlichen Treue Gottes. Dann ist er Zeichen der Bewahrung, dass Gott das Leben auf der Erde bewahrt und erhält. Und schließlich ist er auch ein Hinweis auf die Vollendung. Gerade in den Endzeitreden Jesu, so wie sie das Matthäus-Evangelium wiedergibt, wird an die Tage Noahs erinnert. Man denke an Matthäus 24. Einmal wird die Zeit anbrechen, in der es nicht nur wie nach der Flut eine erneuerte Erde geben wird, sondern eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das wurde schon in Jesaja 65 verheißen. Das Offenbarungswort, Offenbarung 21,5, wird uns als Jahreslosung durch das neue Jahr 2026 begleiten. Da heißt es, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wir sind unter dem Regenbogen unterwegs, als Welt, als Gemeinde, als Einzelne. Immer wenn wir einen Regenbogen sehen, können wir uns freuen, Gott danken und seine bewahrende Gnade verkündigen. Amen.